Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Mit Dagmar Peters. Schön, dass Sie zuhören. Die Domradio-Beratung beschäftigt sich heute mit Helikoptereltern. Wenn Sie nicht wissen, was darunter gemeint ist, dann erfahren Sie das heute in dieser Sendung. Wir sind auch auf die Straße gegangen und haben Sie gefragt, was Sie darunter verstehen. Es sind Eltern. Eltern, die erziehen und Eltern, die man Helikoptereltern nennt. Aber was ist das eigentlich? Das ist ein Begriff, der neumodisch im Volksmund benutzt wird, der aber, glaube ich, immer noch nicht bei allen angekommen ist. Wir waren auf der Straße und haben Sie gefragt, was sind denn eigentlich Helikoptereltern?
Welcher Begriff? Helikopter?
Helikopter was?
Helikopter, Hubschrauber und Eltern, sehe ich keinen Zusammenhang.
Fliegende Eltern? Stationär hochfliegende Eltern, Helikoptereltern, mit dem Begriff kann ich gar nichts anfangen. Das tut mir furchtbar leid.
Ich kann mir nur vorstellen, dass es Eltern sind, die hin und her reisen.
Ja, die vielleicht nur sporadisch bei den Kindern sind und sonst immer wieder unterwegs sind.
Eltern, die ihre Kinder von A nach B schaffen.
Eltern, die die Wege ihrer Kinder ständig steuern und alles begutachten und versuchen zu lenken. Also, dass ich immer über ihnen bin und gucke, dass es ihnen gut geht, da wo sie sind. Aber ich weiß nicht, ob ich das will als Mutter.
Die Domradio-Beratung heute rund um Helikoptereltern. Wir haben gerade die Umfrage gehört und ich bin sehr erstaunt, dass so wenige eine Idee hatten, was das denn eigentlich sein kann. Die Dame am Schluss, die hat ein bisschen was erklärt. Das klang schon danach, dass sie so einen Eindruck hat, zu wissen, was Helikoptereltern denn sind. Und darüber spreche ich mit meinem Gast heute, Ursula Dalmeda-Deubmann. Sie ist Familienberaterin beim Caritasverband Rhein-Erft in Kerpenhorrem. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank. Guten Morgen.
Ja, was denken Sie denn? Wie haben Sie das empfunden jetzt, diese Antworten auf die Frage, was sind denn eigentlich Helikoptereltern?
Ja, das stimmt. Ich vermute, dass Sie mit dem Begriff nicht so viel anfangen konnten. Das Phänomen allerdings ist durchaus ein länger bekanntes. Helikoptereltern sind tatsächlich gemeint als welche, die über den Kindern schweben, die steuern, die die Belange der Kinder möglichst versuchen, in ihre Richtung zu lenken, wie sie sich das am besten vorstellen. Und das heißt eben wie Helikopter oder Hubschrauber, die Belange der Kinder versuchen zu dirigieren.
Die Belange der Kinder dirigieren bzw. sie kontrollieren, so könnte man es negativ ausdrücken. Man könnte aber auch sagen, sie sind fürsorglich und behüten. Warum hat dieser Begriff von Helikoptereltern sowas Negatives?
Naja, insofern, dass der Freiraum der Kinder immer mehr verloren geht oder droht verloren zu gehen. Der Freiraum, den viele von uns noch kennen, die wir vielleicht nicht gerade jetzt noch ganz, ganz jung sind. Wir hatten Freiräume als Kinder, wo Eltern nicht wussten, wo wir steckten, was wir machten, wo wir uns aufhielten. Wo nicht möglich war, aufgrund der neuen Medien, wie es heute ist, Kontrolle auszuüben. Und genau das ist das, was diese sogenannten Helikoptereltern auszeichnet, nämlich sie kriegen möglichst viel mit, sie mischen sich überall ein und das kann schnell zu viel werden für die Kinder.
Es gibt natürlich die Extreme, es gibt solche und solche Eltern. Ab wann ist Fürsorge zu viel? Ab wann packt man sein Kind zu sehr in Watte? Und wann ist es andersrum? Das ist natürlich eine Ermessenssache, oder?
Ja, es ist natürlich schwierig, weil zum einen fängt es ja erstmal mit den Altersstufen an. Unterschiedliche Altersstufen brauchen ja auch eine unterschiedliche Fürsorge. Es ist vollkommen logisch, dass mein Säugling zunächst mal ganz enge Fürsorge und rundum Betreuung braucht. Wenn das Kind dann etwas größer ist, wird es schon langsam weniger, je weiter sich der Radius ausweitet, den das Kind erobern möchte, umso mehr wagen wir es minutenweise und später stundenweise, unser Kind ja auch alleine zu lassen. Und das richtet sich also rein danach, wie alt das Kind ja ist.
Das heißt, die Menschen, die ein Kind bekommen, müssen erstmal damit klarkommen. Es ist erstmal für viele sehr schwierig, so viele Stunden für einen kleinen Menschen verantwortlich zu sein, eben diese Fürsorge, dieses dauerhafte eigentlich zuständig sein zu akzeptieren. Nachher ist es aber wieder schwer loszulassen.
Ja, das stimmt bestimmt. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir da nicht alle Eltern über einen Kamm scheren, denn es gibt auch Eltern, die da kein Problem mit haben, die ihr Kind auch gut in die Fremdbetreuung geben können, die auch gerne Großeltern und andere nutzen und dann wissen, das Kind ist gut aufgehoben, ich muss gerade nicht aufpassen. Und es gibt natürlich auch die, die das Gefühl haben, ich muss rund um mein Kind im Blick haben, ich muss wissen, was es macht und was es tut. Und ich hatte gerade die neuen Medien erwähnt, die unterstützen das heute natürlich.
Also das Handy, da kann man natürlich immer mal kontrollieren, anrufen, wo ist mein Kind oder verlangen, dass es sich meldet.
Genau, genau. Ein Thema, was wir ganz häufig in der Familienberatungsstelle haben, als Umgang. Es wird zum einen zwar beklagt, dass die Kinder schon so früh die Handys haben und alles Mögliche damit machen und ständig damit herumlaufen und es unentbehrlich finden. Ich behaupte aber, viele Eltern es mittlerweile auch unentbehrlich finden, weil sie denken, auf diese Art und Weise kann ich ja immer mitkriegen, was mein Kind gerade macht. Und sie rufen zu allen möglichen und vor allen Dingen störendsten Situationen an, was Kinder auch oft unangenehm finden.
Sie müssen ja auch nicht rangehen.
Das stimmt. Und das führt dann wieder dazu, dass die Eltern sich beschweren, auch bei uns oft in der Beratungsstelle, ja, dann geht mein Kind nicht ans Handy dran, beziehungsweise drückt mich ständig weg. Vielleicht hat das irgendwas Dummes im Sinn, vielleicht macht es Blödsinn, wo treibt es sich herum? Also die Fantasien werden durch diese vermutete Überwachung eher oft noch geschürt, als dass sie beruhigen.
Wir wollen uns der Frage nähern im Laufe der Sendung, warum das denn eigentlich so ist. Warum verlässt man sich nicht auf sein Bauchgefühl? Warum kann man nicht die Kinder ziehen lassen? Warum hat man vielleicht als Eltern auch das Gefühl, dass man immer so nah dran sein möchte oder muss? Domradio, die Beratung heute rund um die Helikoptereltern, Förderwahn und Babytuning. Darüber wollen wir jetzt sprechen. Zu Gast ist Ursula Dalmeida-Deubmann, Familienberaterin beim Caritasverband Rhein-Erft in Kerpenhorrem. Sie haben auch gesagt, Sie haben schon einiges mitgekriegt, auch in Ihren Beratungsstellen. Das sind teilweise vermutlich die etwas größeren Kinder. Wenn wir aber mal ganz früh anfangen, dann werden die Babys eigentlich schon von Termin zu Termin gescheucht heutzutage, hat man das Gefühl. Und es gibt auch sehr viele Ratgeber, an die Mütter sich und auch Väter sich halten können in den ersten Monaten. Warum verlassen sich die Menschen so stark auf die Ratgeber und weniger auf ihr Bauchgefühl als Mutter, was in, ich schätze mal, anderen Ländern, wo es diese Ratgeberflut nicht gibt, noch ganz anders ist?
Naja, die Gelegenheiten schaffen das dann auch. Je mehr ich natürlich zur Verfügung bekomme im Angebot, sowohl an Ratgebern wie auch an Kursen, an möglichen Förderungsdingen, umso eher bin ich auch geneigt, dem auch nachzugehen. Hinzu kommt bei uns, das glaube ich, ist ein bisschen Phänomen innerhalb unseres Landes auch, das Gefühl von den Eltern, wir müssen unsere Kinder ganz früh fördern, wir müssen ganz früh für eine gute Bildung sorgen, damit die Kinder mithalten können in unserer Gesellschaft.
Also früh Englisch, PKIP-Gruppe, Babysingen.
Ja, alles, was zur Vorbereitung gehört, Schwimmen. Damit mein Kind ganz schnell fit und ich habe manchmal den Eindruck, mit Kindergarteneintritt doch am besten schon abiturfähig sein soll. Die Problematik, die dahinter steht, ist, dass so eine Angst grassiert, mein Kind könnte da verpassen, könnte den Anschluss verpassen. Ich erlebe immer wieder, dass Eltern dann sagen, eigentlich will ich gar nicht, eigentlich will ich mal in Ruhe zu Hause sein mit meinem Kind, aber wir haben ja noch das und das. Das heißt, es entsteht so ein Konkurrenzdruck unter den Eltern, untereinander im Vergleich. Das Gefühl, wenn ich das nicht mitmache, dann werde ich schief angesehen, dann wird vermutet, ich fördere mein Kind nicht, ich tue nichts für mein Kind. Das fast nichts tun mit dem Kind manchmal viel förderlicher sein könnte, gerät leider dann in Vergessenheit.
Das ist genau die Frage, die ich gerade im Kopf hatte, nämlich zu sagen, wenn ich mein Kind einfach mal frei spielen lasse und dem Kind seiner Fantasie freien Lauf lasse und es kann im Garten rumtollen den ganzen Nachmittag, ohne dass man auf die Uhr schauen muss, ist das mehr wert vielleicht manches Mal, als vielleicht wieder Mama-Taxi zu spielen und das Kind irgendwo zum Beispiel zum Fußball oder zum Reiten zu fahren?
Ja, bestimmt. Denn dabei habe ich ja dann als Kind die Gelegenheit, meine eigenen Fähigkeiten, mein eigenes Können auszutesten und auszuprobieren. Ich bin dann selbst gefragt, gerade wo Sie Garten erwähnten oder sei es der Spielplatz, herauszufinden, was da kann ich überhaupt schon schaffen, was kann ich tun und machen. Wenn ich überall hingekarrt werde, mir vorgesetzte Dinge präsentiert werden, die ich dann zu leisten habe, dann bekomme ich ja gar nicht heraus, wo sind denn meine eigenen kreativen Möglichkeiten.
Nichtsdestotrotz ist es ja eben genau, wie Sie sagen, manchmal vielleicht dieser Wettbewerbsgeist unter Eltern. Vielleicht ist mein Kind ja dann hinterher in der Schule nicht so gut im Fußball oder vielleicht, wenn es sein Seepferdchen nicht hat, kommt es vielleicht ja nicht so gut mit. Ist das so ein Druck, den die Eltern eher machen oder empfinden tatsächlich die Kinder das auch so, wenn sie denn eben vielleicht einer von wenigen sind, die das eben noch nie gemacht haben?
Ich vermute, das lässt sich nicht ganz trennen. Zunächst ist es auf jeden Fall der Druck der Eltern. Bei den Kindern kommt das gewöhnlich nicht sofort. Der Vergleich ist gravierender ab Schule, stellen wir immer wieder so fest. Dann fangen die Kinder, das kennen wir auch bei den Klamotten. Also Kleidung sollte möglichst dann so ähnlich sein und mindestens so top, wie die anderen Schüler in der Klasse auch haben. Da passiert das immer häufiger. Den Kindern dann Mut zu machen und zu sagen, das ist doch vielleicht nicht notwendig. Oder wenn es notwendig ist, muss man sich das vielleicht erarbeiten. Einfach so gibt es das alles nicht. Das ist die Problematik, der sich die Eltern dann nicht mehr so stellen. Nämlich zu wagen, zu sagen, nein, ich bin super zufrieden, wenn mein Kind zu Hause spielt. Es ist glücklich dabei und ich bin überzeugt, es entwickelt sich auch so gut.
Also ein bisschen, ja eigentlich, dass die Eltern auch ein gewisses Selbstbewusstsein an den Tag legen sollten, das wäre wichtig, um da eben den Kindern eigentlich einen mehr Freiraum zu schaffen.
Ja, ist etwas, was wir in der Beratung immer mehr erleben. Manchmal habe ich den Eindruck, ich bin mehr unterwegs, nicht mehr gute Tipps zu geben, sondern eher zur Gelassenheit und Ruhe und Zeit zu animieren.
Die Domradio-Beratung rund um Helikoptereltern. Jetzt hören Sie gleich Nachrichten aus Welt und Kirche und danach geht's weiter mit diesem Thema. Sie kreisen über ihren Kindern, sie kontrollieren, was sie tun. Das klingt sehr negativ, wenn man über Helikoptereltern auf diese Weise spricht, aber es kann in der Tat auch solche Ausmaße annehmen. Nicht nur bei Babys, auch bei kleinen Kindern und eben bei größeren Kindern ist es bei manchen so, dass sie ja fast wie elektronisch überwacht sind, dass die Eltern immer wissen möchten, was sie tun und dass aber auch eben Kinder, die schon recht groß sind, nicht alleine zur Schule gehen und selbst es gibt Elternabende an den Universitäten. Was macht das mit unserer Gesellschaft, diese Helikoptergesellschaft? Ursula Damelda-Deutmann, Familienberaterin, ist zu Gast bei uns.
Ja, wenn ich an die Uni denke, dann zögern wir natürlich das Ende der Kindheit massiv hinaus. Eine Problematik, die wir in den letzten Jahrzehnten immer mehr beobachten, dass das Erwachsenwerden sich immer weiter nach hinten verschiebt. Es ist ein bisschen paradox, denn auf der anderen Seite wird schon eine Menge von den Kleinen erwartet. Also es
die Pubertät setzt auch immer früher ein.
Ja, genau, das schon. Aber die Erwartung, dass die Kinder ihr Leben selbst in die Hand nehmen, selbst in die Hand nehmen, heißt aber auch eigene Dinge planen und auch Fehler machen und auch vielleicht mal scheitern. Das passiert immer weniger. Die Problematik ist darin ja noch mehr, dass eben die Selbstverantwortung nicht mehr gelernt wird. Ich kann immer meine Eltern dafür verantwortlich machen, wenn ich in der Uni nicht klarkomme. Ja? Und spätestens da sollten wir doch eigentlich verstehen, dass wir selbst gefragt sind, unser Studentenleben zu gestalten.
Ich habe auch erst gelacht, als ich das gehört habe, dass es das gibt, diese Elternabende an den Unis. Aber es ist natürlich in der Tat so, dass man auch sagt, die Kinder machen früher ihr Abitur. Jetzt werden sie eben immer jünger auf den Arbeitsmarkt geworfen. Und dann ist natürlich die Frage, dann sind die teilweise 17. Und können noch nicht mal ihren eigenen Mietvertrag unterschreiben. Das heißt, eine gewisse Rolle müssen die Eltern teilweise dann vielleicht auch noch spielen, was bei einem Studentenleben mit einem ja schon 18-jährigen Schulabgänger eben anders wäre.
Ja, Sie haben ja recht. Das ist ja erstmal auch etwas Gesetzliches. Also mit 17 kann ich den noch nicht alleine unterschreiben, müssen meine Eltern ja noch einiges mit übernehmen. Was aber nicht heißt, dass ich nicht meinem jugendlichen Sohn oder meiner Tochter zutraue, vieles selbst zu managen und auch vieles selbst in die Hand zu nehmen. Ob ich unterschreibe oder ob ich sage, du guckst dir den Mietvertrag erstmal in Ruhe an und schaust den genau mit mir durch. Und du sagst auch, ob da Fehler drin sind oder was dir vielleicht nicht passt und wir reden darüber, ist was völlig anderes, als wenn ich als Eltern das alles manage.
Dennoch, insofern machen ja solche Elternabende an Unis vielleicht Sinn, wenn man sagt, man überlegt da gemeinsam. Denken Sie, dass da eher die Initiative von den Eltern auskommt oder ob das doch ein Gemeinschaftsgefühl ist, dass eben einfach heute so ist, dass die Kinder nicht mehr so wie früher in gewissen Rollen auch funktionieren mussten, sondern dass ja, es häufig schon so ist, dass Eltern und Kinder mehr miteinander tun oder mehr voneinander mitbekommen?
Ich bin nicht ganz sicher, ob das wirklich so ist, dass sie mehr mitbekommen. Sie wollen mehr mitbekommen, ja. Es gibt so eine Verschiebung. Auch, ich hatte das vielleicht erwähnt, aber es gibt so eine Verschiebung von, wir hatten es früher in vielen Dingen nicht, dass wir so bewacht wurden und die Eltern haben vieles nicht mitbekommen, aber sie haben durchaus ja im Hintergrund gesehen, wie wir uns entwickelt haben und haben an bestimmten Stellen Pflöcke gesetzt oder Empfehlungen ausgesprochen. zumindest weitgehend. Auch da gab es natürlich garantiert immer noch Unterschiede im Einzelnen. Und heute wird das ein bisschen verwechselt. Die Beziehung zu den Kindern wird verwechselt zu ich überwache dein Leben. Und das halte ich für schwierig, weil das Zutrauen der Kinder in sich selbst herauszufinden, was kann ich mittlerweile selber leisten, was kriege ich selbst organisiert, kriege ich meinen Alltag schon selbst gemanagt, das geht ja dann verloren.
Ja, ist natürlich auch nachvollziehbar, dass Jugendliche nicht möchten, dass zum Beispiel die Eltern mit in die Disco gehen. Solche Dinge soll es aber eben auch geben. Ist tatsächlich wirklich immer ein Einzelfallfrage zu klären, inwieweit das wirklich erwünscht ist oder nicht. Aus Ihrer Sicht als Beraterin, was bekommen Sie denn da in der Richtung mit? Fühlen die Kinder sich kontrolliert von ihren Eltern?
Die sind oft genervt. Die sind richtig genervt. Und da spreche ich nicht nur von Jugendlichen, auch von kleineren Kindern. Es gibt auch da natürlich einige wenige, die das genüsslich eher unter dem Aspekt, lasse ich mir mal gefallen, habe ich doch eine gute Position, ich brauche mich gar nicht kümmern. Im Letzten sorgt Mama schon dafür, dass der Schulranzen wieder in Ordnung ist, als Beispiel. Die das dann ein bisschen genießen und sich zurücklehnen. Aber trotzdem erlebe ich, dass sie an anderen Stellen aggressiv, wütend werden und Eltern fragen sich dann oft, wieso eigentlich, was ist denn da los? Kinder lassen es manchmal an ganz anderen Stellen heraus, dass sie innerlich unzufrieden werden, weil sie mit sich selbst gar nicht so viel anfangen können, weil sie ja keine Ideen entwickeln müssen.
Wenn sie Eltern auf den Kopf zusagen, dass sie Helikoptereltern sind, also dass sie zu sehr ihr Kind kontrollieren. Welche Reaktionen hatten Sie dann?
Also den Begriff Helikoptereltern benutze ich nicht. Der ist ja ein bisschen aus Amerika rübergeschwappt, hier zu uns, wie ja so vieles rüberschwappt. Und den benutze ich natürlich deswegen nicht, weil er dann schnell abschreckt. Das andere, was Sie sagen, ja, ich weise die Eltern dann direkt darauf hin, dass diese Überwachung nicht gut ist. Ich versuche denen natürlich auch eine Erklärung zu überliefern. Also, dass die mitbekommen, was für die Kinder dann schlecht ist. Wenn ich versuche, den Blick des Kindes einzunehmen und das Verhalten anders zu verstehen, dann können Eltern dem meistens auch ganz gut folgen.
Ursula Dameira-Deutmann ist Familienberaterin beim Caritasverband Rhein-Erft in Kerpenhorm und zu Gast in der Domradio-Beratung. Die Domradio-Beratung, Helikoptereltern, ist unser Stichwort heute. Es geht um Kinder, die von ihren Eltern ja einfach sehr stark beobachtet werden, wo Eltern die Kinder fördern, vielleicht auch in Watte packen. Die Frage ist aber, ab wann verwöhnt man, was macht man, wenn man sein Kind vor etwas verschont und vor allen Dingen, wie sieht das insgesamt aus? Es gibt Eltern, die zum Beispiel eben sagen, ich empfinde das gar nicht so, dass ich mein Kind überbehüte, sondern ich will dem ja nur den Weg ebnen. Ich will es eben fördern, damit es in dieser unserer Gesellschaft gut zurechtkommt. Familienberaterin Ursula Dalmeda-Deutmann.
Den Weg ebnen wollen natürlich fast alle Eltern. Das stimmt. Das Problem dabei ist aber, wenn ich zu viel ebne, wenn der Weg zu gerade ist, kennen wir übrigens selber als Erwachsene auch von der Autobahn, dann schlafen wir ein. Ja, dann drohen wir, unaufmerksam zu werden und gar nicht mehr darauf zu achten, was wir vielleicht noch tun müssen. Wir können das als Vergleich ganz gut nehmen zu den Eltern bzw. Kindern. Kinder brauchen einen unebenen Weg, die brauchen Stolpersteine, damit sie merken, dass es irgendwo nicht gut klappt, aber dann das auch wieder lösen können, dass sie dann auch zurechtkommen. Wenn ich auf dem Schulhof von anderen Kindern geärgert werde, muss ich mir einfallen lassen, wie ich das demnächst vermeide. Wenn ich nachmittags auf dem Spielplatz bin und mir irgendjemand immer mein Schäufelchen wegnimmt, muss ich mir auch einiges einfallen lassen, dass ich irgendwie entweder brülle, zu meiner Mama laufe, dass ich was tue. Wenn ich mich immer einmische als Eltern, dann verhindere ich, dass die Kinder selber lernen, Strategien und Ideen dazu zu entwickeln. Und das letztendlich führt dazu, dass sie gar keine Widerstandskraft entwickeln.
Dieses Einmischen ist ja auch gang und gäbe. Sie sagten es gerade schon zum Beispiel in der Schule, dass die Eltern so ein bisschen als Anwälte ihrer Kinder fungieren.
Ja, natürlich sind Eltern Anwälte der Kinder. Wenn wir hier davon sprechen, will ich gar nicht den Eltern alles absprechen. Aber wenn sie zu sehr dahinterher sind, Schulwege werden heute fast nur noch begleitet von den Eltern. Kaum oder wenige Kinder gehen wirklich noch alleine. Obwohl fast alle Lehrer und mittlerweile ja längst die Polizei sogar sagt, liebe Eltern, lasst die Kinder alleine gehen. Das ist fast sicherer als das Chaos, was ihr mit den Autos vor den Schultoren veranstaltet. Den Kindern geht wirklich da etwas verloren, auch da selbst mitzukriegen, wozu sie schon in der Lage sind, selbst verantwortlich über die Straße gehen. Eltern haben manchmal einen Trugschluss. Ja, dann laufen sie heimlich hinterher und denken, das schaffen die Kinder nicht. Solange die Kinder aber merken, dass sie hinter sich Erwachsene haben, die das ja für die regeln, werden sie natürlich sich erst gar nicht groß bemühen, selber darauf aufzupassen. Ich habe ja Mama oder Papa, die gucken danach, ob die Ampel rot oder grün ist und wann ich rüberlaufen darf.
Das heißt, ein bisschen Mut auch brauchten die Eltern, um an bestimmten Lebensabschnitten bestimmte Dinge loszulassen.
Ja, kann ich ja immer nur sagen, ja, ja, ja.
Aber einmischen ist, wenn es halt wirklich gut gemeint ist, das soll jetzt auch nicht negativ rüberkommen, dieses gut gemeint. Kann ja nun auch so sein, dass man sagt, es gibt einfach Eltern, die da sehr genau über ihr Kind Bescheid wissen und mit diesem Einmischen halt auch eine Kommunikation gut voranbringen.
Ja, wenn sie mit den Kindern in Kommunikation sind, dass sie herausfinden wollen, Mensch Kind, das kannst du gut, da wollen wir gerne, wenn dich das interessiert, können wir da nochmal für dich weitergucken. Ich bin früher auch Turnen, Schwimmen, was habe ich noch gemacht, Musik, mich hat alles interessiert. Meine Eltern haben mich auch gelassen, bis ich irgendwann von selber gemerkt habe, mir wurde es zu viel. Das Problem ist eher, wenn in der Kommunikation nur die Erwartung der Eltern noch transportiert wird und die Kinder gar nicht mehr in ihren Eigenarten berücksichtigt werden. Ja, und noch schwieriger wird es dann, wenn die Kinder diese Erwartungen von Eltern, was sie denn alles Schönes tun können und sollen, nicht erfüllen können. Das heißt, Kinder erleben es dann schneller als Druck. Schöner ist, wenn es ohne Druck passiert.
Das heißt, wenn Kinder selber Neigungen entwickeln und vielleicht kommen und sagen, ich möchte turnen.
Zum Beispiel. Dann soll es das doch auch gerne ausprobieren. Und wenn es natürlich nach zweimal noch wirklich gar keine Lust mehr daran hat, ist es auch verständlich. Wenn es nach einem halben Jahr keine Lust mehr hat, darf man natürlich auch sagen, ja, jetzt haben wir aber ein Jahr bezahlt, das kannst du auch ruhig zu Ende machen.
Also das heißt, das ist als Druck schon erlaubt, um zu sagen, wir machen hier nicht mal Hü, mal Hot und mal zwei Wochen Turnen, mal zwei Wochen probieren wir was anderes, sondern damit das Kind auch lernt, bei einer Sache ein bisschen kontinuierlich zu bleiben.
Genau. Also es gibt immer so eine sogenannte Mittelwege. Das eine ist schnell zu extrem, wenn es von einem zum nächsten hüpfen darf, nach dem Motto, ist dir eigentlich egal, Hauptsache du gehst deinem Spaß nach. Und das andere ist eben vielleicht zu extrem, wenn es das alles nur tun soll, weil die Eltern es gerne wollen.
Da sind wir dann auch schon beim Verwöhnen oder beim Verschonen. Und ich glaube, da gibt es auch sehr unterschiedliche Ansichten, was man den Kindern zumutet. Vielleicht ist das für den einen eine Zumutung, für die anderen ist es, dass man sagt, das muss das Kind durch.
Ja, zugemutet wird, finde ich, in einem etwas immer weniger. Das ist so ein bisschen Haushaltstätigkeiten mitmachen. Wir sagen immer wieder, das sind die besten Gelegenheiten für Kinder, Selbstvertrauen zu entwickeln, herauszufinden, was sie schon können, Beitrag zur Gemeinschaft leisten, weil die erste Gemeinschaft ist die häusliche Gemeinschaft. Und interessanterweise, das, was in meiner Beratungstätigkeit so jetzt nach 20 Jahren, vor 20 Jahren noch viel üblicher war, wird heute mit großen Augen von Eltern von mir gehört, so nach dem Motto, von welchem Stern kommen Sie denn? Mein Kind soll doch alles Mögliche von den Kursen in den Schulen und Hausaufgaben hinkriegen, aber kann doch nicht noch zu Hause anpacken.
Das ist in der Tat so.
Ja, das ist in der Tat so.
Immer weniger. Das überrascht mich jetzt auch, weil Spülmaschine ausräumen ist ja immer noch viel weniger Arbeit als früher spülen und abtrocknen, was wahrscheinlich jeder von uns früher mal machen musste.
Ja, das ist richtig. Und es gibt ja auch viele andere Dinge dann noch, ne? Von Müll wegräumen, Zimmer aufräumen, sauber machen, Rasen mähen, je nach Alter natürlich gestaffelt auch mehr. Worum es mir da oder uns eher geht, ist, dass die Kinder anhand dessen nochmal mitkriegen, ich trage dazu der Gemeinschaft bei, die ich ja auch nutze. Ich nutze das Wohnzimmer mit, also muss ich auch mit dafür sorgen, dass das gut nutzbar ist. Ich gehe in den Garten zum Spielen, also muss ich auch einen Beitrag leisten, dass ich das hier überhaupt kann. Und das sind Erfahrungen, die den Kindern unheimlich gut tun und die denen in dem vertrauten Rahmen ja gut möglich sind, auch zu vollziehen.
Ursula Dalmeda-Deutmann ist zu Gast in der Domradio-Beratung. In der nächsten Stunde wollen wir auch mal die Kinder zu Wort kommen lassen, beziehungsweise die Perspektive einnehmen, zu überlegen, wo fühlen die sich denn zu sehr überbehütet? Wo wären sie denn gerne freier? Die Domradio-Beratung rund um Helikoptereltern heute. Wir haben Jugendliche gefragt, was sie denn so empfinden, wie sie sich fühlen gegenüber ihren Eltern, ob sie sich kontrolliert fühlen, ob sie bei bestimmten Dingen mehr Freiheit wünschen würden.
Zum Beispiel beim Shoppen gehen, wenn die einen nicht alleine lassen.
Wenn meine Mutter versucht, ständig alles zu kontrollieren, ob ich meine Hausaufgaben mache und was ich in der Schule mache und mein Lehrer danach ausfragt, das nervt schon ordentlich.
Wenn ich feiern gehen möchte, dann sagt sie mal, ja, bleib doch lieber zu Hause.
Wenn ich zum Beispiel mit meinen Freunden etwas später unterwegs bin, dann rufen die mich noch an und fragen, ja, wo bist du denn? Das nervt mich dann halt schon.
Meine Eltern haben da so ein Mittelding gefunden. Also die vertrauen mir schon.
Also meine Eltern kontrollieren mich beim Internet sehr viel. Also ich darf am Tag nur noch 2 Stunden am Tag reingehen. Und sie schauen auch, welche Webseiten ich mir anschaue oder welche halt nicht.
Wenn ich mit meinen Freundinnen irgendwo hinfahren will, dann will meine Mutter mich immer dahin fahren. Obwohl es gar nicht weit ist.
Frau Dalmeda-Deutmann, was würden Sie denn sagen, da sind ja einige Beispiele genannt worden, sind das genau die typischen, die auch bei Ihnen in der Beratungsstelle immer wieder auftauchen?
Ja, sehr passend, sehr passend. Also von den Wegen, Freunde treffen und Ähnliches, das hinterher anrufen, wo steckst du denn überhaupt? Eltern machen sich heute so viele Gedanken und Sorgen, was dem Kind doch passieren könnte. Ich setze dem dann immer gerne entgegen. Statistisch gesehen passiert Kindern gerade nicht viel mehr als sonst auch. Warum denn jetzt gerade ihrem Kind? Also das zu relativieren, ist manchmal ganz hilfreich.
Es wurde auch hier darüber gesprochen, ich werde beim Internet kontrolliert, welche Websites ich angucke. Aber auch Internet kann natürlich auch eine Gefahr für Kinder sein und das ist sicherlich auch eine große Angst von Eltern.
Ja, das ist eines der Dinge, wo ich auch einschränkend sage, das ist auch hilfreich und sinnvoll. Auch da natürlich immer noch mal zu schauen, wie alt ist das Kind. Einem 11-jährigen Mädchen habe ich andere Dinge zu erlauben und nicht zu erlauben als einem 16-, 17-Jährigen. Das ist natürlich was anderes. Das Problem ist eben beim Internet, dass es so global ist, so viel bietet, wenn ich mich um die Ecke mit Freunden auf dem Spielplatz treffe, ja, so abends nochmal mit ein paar Jugendlichen, das habe ich immer bei mir unten vor der Tür, dann kann ich ja recht gut sehen, was die dort tun. Im Zweifelsfall kriege ich es auch irgendwie noch ein bisschen mit und es ist aber überschaubar. Was im Netz passiert, im Internet, ist nicht überschaubar. Es ist dermaßen unübersichtlich. Es bietet alles an abstrusen Gelegenheiten, an abstrusen Bildern, an abstrusen Seiten, auf die Kinder vielleicht gar nicht zurückgreifen wollen, aber die denen ganz schnell zufliegen. Und das ist die Problematik beim Internet.
Müsste man denn da nicht auch sagen, man müsse ein gesundes Vertrauen zu seinem Kind haben und nicht eben das so sehr offiziell kontrollieren?
Ja, Vertrauen ja insofern, dass wenn ich die entsprechende Seite habe, gerade die Social Netzwerke werden ja gerne genutzt von den Kindern, dass ich weiß, in welchem es sich bewegt und mit wem, ist das ja in Ordnung. Ich finde, die Übertragung aufs reale Leben ist manchmal leichter, weil wir uns das Virtuelle ja nicht so gut vorstellen können im Internet, was wirklich da so ist. Und real würde ich mein Kind wissentlich hier und dahin gehen lassen. Ich muss schon wissen, mit welchen es unterwegs ist, zumindest solange es minderjährig ist. Und so ähnlich ist es dann im Netz auch. Solange ich das weiß, kann ich dann die Kinder ja auch tun und lassen, was sie können und wollen, innerhalb dieses Rahmens.
Aber ich weiß eben nicht, ob mein Kind sich vielleicht mit jemandem verabredet, den es im Netz kennengelernt hat, der dann vielleicht 46 ist statt 16.
Ja, und da gilt ja genau das Gleiche, wie ich es sonst tue. Ich weise mein Kind schon recht früh darauf hin, was soll es tun, wenn es auf der Straße von Fremden angesprochen wird und dass das Gleiche auch im Netz passieren kann und dass ich dort auch Instruktionen bekomme. Wenn mir das unheimlich ist, wenn es irgendwie merkwürdig ist, wende ich mich hoffentlich auch an jemand anders, wenn es geht, meinen Eltern, vielleicht auch Geschwister oder andere.
Ist es so, dass Jugendliche sich da in ihrem eigenen Zimmer, zum Beispiel vor dem Computer, eigentlich eher relativ sicher fühlen und deshalb vielleicht auch das ein oder andere Mal da nicht drüber nachdenken oder denken, Mensch, die Eltern sind verrückt, die machen sich einfach zu viele Gedanken?
Ja, natürlich, weil das Internet für die erstmal eine nette Spielwiese ist und das Virtuelle, was dahinter alles noch steckt, unüberschaubar ist. Das können sie auch tatsächlich nicht durchblicken. Wir Erwachsene haben ja schon genug Schwierigkeiten damit.
Wenn Sie in den Beratungsstellen dieses Thema ansprechen, haben die Jugendlichen denn Verständnis, wenn Sie sagen, es ist schon in Ordnung, wenn die Eltern da mal einen Blick drauf werfen?
Die meisten ja, wenn es denen entsprechend erklärt wird. Das ist jetzt persönlich nicht so ganz meine super Baustelle. Da haben wir dann auch noch sehr geschulte Kollegen zum Glück, die das noch viel besser können, die zum Teil ja auch in die Schulen reingehen und mit Jugendlichen oder mit Eltern auch ins Gespräch kommen, um sie darauf hinzuweisen, wie ein guter Umgang sein kann.
Sie spielen ihren Babys schon Mozart vor oder sie bringen die Schulkinder bis zur Klassentür und sie wählen auch noch die passende Uni aus und suchen die erste Wohnung mit. So ist es häufig inzwischen bei uns, die Beziehung Eltern und Kinder. Auf den einen Blick her würde man sagen, es ist doch gut, wenn sie sich so prima verstehen, wenn sie sich austauschen, wenn sie diese Dinge zusammentun können und wenn Eltern Kindern hilfreich sein können diesbezüglich. Es kann aber eben auch sein, dass es vielleicht ein bisschen zu viel wird und wir haben eben gehört, dass eben es so manche Dinge auch gibt, die die Jugendlichen nerven und wo sie sagen würden, da könnten meine Eltern aber mal ein bisschen lockerer sein. Ich spreche mit Familienberaterin Ursula Dameda-Deubmann. Sie arbeitet beim Caritasverband Rhein-Erft in Kerpenhorm. Welche Folgen hat denn diese Helikopterpädagogik für unsere Gesellschaft?
Ja, in einer Gesellschaft geht es ja normalerweise darum, dass es irgendwie auch ein Gefüge gibt, dass es zusammenhält, dass man weiß, ein Stückchen bin ich auch für die Gemeinschaft zuständig. Ich habe meinen Anteil daran zu geben. Das, was passiert ist, wenn ich versuche, mein eigenes Kind in diesem Förderwahn überall hin weiterzutreiben, den Konkurrenzdruck entsprechend erhöhe, also nur die Individualität als Maßstab nehme, dann geht der Sinn für dieses Gemeinwohl verloren. Und die Tendenz kennen wir durchaus ja schon. Auch politisches Interesse ist ja in den letzten Jahrzehnten nicht unbedingt viel größer geworden, zumindest was die aktive Beteiligung anbetrifft. Und dieses Verständnis daran, dass es nicht funktionieren kann, wenn ich nicht mich auch mal zurücknehme, wenn ich mal nicht alles super gut kann, sondern andere es auch mal besser können, dass ich mich gar nicht immer so sehr vergleichen muss, sondern darauf vertrauen kann, dass wir zusammen in der Klasse Dinge erreichen müssen. Das scheint immer mehr verloren zu gehen, weil die Kinder von einem zum anderen alleine getrieben werden.
Ist es so, dass die Erwartungshaltung der Kinder, ich sag mal, zu hoch nachher ist, dass sie einfach von ihren Eltern all die Dinge, die sie vielleicht im Kleinkindalter freiwillig getan haben, irgendwann auch erwarten als Unterstützung? Das, was manche eben negativ als Förderwahn bezeichnen?
Ja, problematisch finde ich da eher, dass die Kinder selber an sich dann immer hohe Erwartungen stellen müssen. Und da ist die Frage, können wir die eigentlich erfüllen? Wir haben immer häufiger junge Leute, die plötzlich ihre Ausbildung abbrechen, ihr Studium abbrechen, gar nicht wissen, was sie so richtig wollen, weil sie bisher immer nur das erfüllt haben, was Eltern denen ja möglichst vorgeschrieben haben. Sie konnten gar nicht herausfinden, was sie selbst für gut finden. Und das ist dann der Druck, der immer da war und gleichzeitig Kinder sich eben entweder überschätzen oder sich gar nichts mehr zutrauen. Das geht manchmal in beide extreme Richtungen und dann ist Scheitern ja fast vorprogrammiert.
Also Sie glauben, dass Kinder keine Geduld mehr an den Tag legen, jetzt also Ziele selber erreichen zu lernen, weil die Eltern immer mithelfen, die Ziele zu erreichen? Oder meinen Sie das anders?
Ja, wenn Eltern das immer so sehr unterstützen, nach dem Motto, dann kriegst du jetzt noch eine Nachhilfe. Und dann bieten wir dir jetzt noch den Kurs an. Und am besten musikalisch musst du ja auch noch was drauf haben. Und vielleicht noch den und den Sprachkurs. Und wir machen im Sommer dann auch noch einen Urlaub in Frankreich, damit dein Französisch besser wird. Dann geht es immer darum, dass das Kind besser werden soll. Dann hat es doch gleichzeitig innerlich immer das Gefühl, irgendwas ist bei mir defizitär.
Es ist nicht gut genug.
Ich bin nie gut genug. Und das ist so ein bisschen wie, ich treibe immer was vor mir her, was ich nie erreichen kann. Und das ist für das eigene Vertrauen nicht sehr gut und später natürlich auch nicht unbedingt für meine sei es vielleicht berufliche Laufbahn oder anderes, wenn ich eigentlich immer Dingen hinterherlaufe, die ich gar nicht erreichen kann und nie mitkriege, was habe ich wirklich selbst drauf.
Das klingt so ein bisschen so, als ob die Eltern, die ihre Kinder ganz besonders fördern möchten, nachher auf die Nase fallen, weil die Kinder die Erwartungen nicht erfüllen?
Ja, leider erleben wir das immer häufiger, dass diese Erwartungen nicht erfüllt werden. Und dann haben wir eine doppelte Enttäuschung. Kinder sind von sich enttäuscht und Eltern sind enttäuscht. Und schöner wäre eigentlich, um es auch mal positiv natürlich anzugehen, ja, wir sollten ja unsere Kinder auch fördern, aber wir sollten es eben einfach nicht übertreiben. Wir sollten denen einfach viel Raum lassen, wo sie sich selbst ausprobieren können.
Und was das genau heißt, das erkunden wir in der nächsten halben Stunde. Was können wir also tun, um das richtige Maß zu finden an Förderung in unserer Erziehung? Kinder fördern ist gut und richtig. Kinder zu viel fördern kann auch bedeuten, dass Kinder sich sperren oder dass Kinder die Erwartungen nicht erfüllen und dass sowohl Eltern als auch Kinder hinterher enttäuscht sind und schließlich vielleicht bei einer Familienberaterin landen wie bei Ursula Dalmeda-Deubmann. Sie arbeitet beim Caritasverband Rhein-Erft in Kerpenhorm. Frau Dalmeda-Deubmann, wie kann man denn das richtige Maß finden? Wie sollte man erziehen, damit man seine Kinder fördert, aber nicht überfordert?
Ja, ich greife noch mal eben erst zurück auf ein Phänomen, was häufig im Alltag in kleinen Dingen auftaucht. Nämlich, ich fördere mein Kind, indem ich es ständig frage, was es morgens anziehen möchte, was es gerne essen möchte, ob man jetzt gleich lieber zum Spielplatz oder zum Indoor-Spielplatz geht, ob man lieber Fußball spielen möchte oder andere Dinge tun möchte. Es ist ein bisschen paradox auch da, dass auf der einen Seite natürlich die Kinder auch ein bisschen selber entscheiden sollen, aber manchmal kehrt es sich heute so ins Gegenteil. Die Kinder entscheiden plötzlich Dinge, wo ich denke, das könnte Erwachsene besser entscheiden. Bis hin zu beim Einkaufen, was sollen wir denn jetzt einkaufen, welches Kleidungsstück soll ich dir kaufen? Bei Jugendlichen ja, bei kleineren Kindern ist es, glaube ich, schon noch ganz gut, wenn Eltern das selber übernehmen. Die Problematik ist da immer eher, dass die Kinder so zu den Entscheidern werden, bis hin, dass sie die Macht bekommen. Und wenn sie das Gefühl haben, ich habe die ganze Macht über die kleinen Dinge im Alltag, sind Kinder schnell überfordert. Das zeigen sie aber nicht so, indem sie sagen, ich bin überfordert, sondern sie werden unruhig, aggressiv, motzen. Eltern wundern sich, warum sie plötzlich von den Kindern geschlagen werden. Großes Drama dann. Und wo wir ganz häufig dann die Dinge wieder umdrehen müssen und sagen, ja, ändern Sie die Hierarchie. Es gibt ein hierarchisches Gefälle. Eltern sind natürlich diejenigen, die ein Stück über den Kindern stehen, aber eher im Sinne von guter Sorge und nicht ein Stückchen den Kindern alles überlassen und auf der anderen Seite aber alles von denen erwarten wollen.
Kinder brauchen Grenzen, fällt mir dazu ein, zu dem, was Sie gesagt haben. Ein Kurs, der auch eben in vielen Gemeinden schon zu Eltern gekommen ist, wo man eben drüber gesprochen hat, genau über diese Dinge, dass Kinder mit zu viel Freiheit auch nicht sehr viel anfangen können. Das heißt, ich fördere mein Kind, indem ich ihm Grenzen setze?
Auf jeden Fall. Und auch da gesunde Grenzen. Da könnten wir wahrscheinlich wieder eine eigene Sendung zu machen, denn gesunde Grenzen sehen sehr vielfältig aus. Und natürlich darf auch mein Kind mal sagen, was es gerne zu essen haben möchte, aber das muss eben nicht jeden Tag sein. Und wenn was anderes auf den Tisch kam, dann hat das Kind das auch mal mit zu essen. Ja? Also das ist schon sehr vielfältig. Aber die Grenzen, also ich vergleiche es gerne so. Die Kinder wachsen ja von klein auf, bis sie groß werden, in immer größeren Grenzen auf und die brauchen sie auch. Und Kinder müssen diese Grenzen ja auch austesten. Austesten heißt nämlich immer, ich muss ja ausprobieren, wo ist meine Grenze und wo stecken mir Eltern die Grenze. Wenn es da keine gibt, wenn ich da völlig freigelassen werde, dann werde ich das ganz verwöhnte Kind, nach deren Nase es immer geht. Und ich kenne keinen Beruf, wo das später funktioniert. Da sehe ich dann viele Kinder schon scheitern.
Das heißt, man tut seinem Kind damit nichts Gutes, wenn man zu viel erlaubt.
Ganz bestimmt. Denn alles, was ich als kleines Kind erlebe, nehme ich ja immer erstmal als Folie mit für mein späteres Leben. Und versuche das auch anzuwenden, weil das kenne ich ja erstmal. Und da werde ich natürlich auf viele Widerstände stoßen, denn ich muss fast bei jedem Job, fast bei jeder Gelegenheit, auch ansonsten draußen, fahre ich Bahn oder anderes, mich anpassen können. Und wenn ich nicht mehr lerne, mich anpassen zu können, sondern immer selbst zu bestimmen, dann stoße ich auf einige Schwierigkeiten.
Dann wird man einige Male anecken. Wir wollen gleich mal zusammenfassen, was man tun kann, um eben ja Zutrauen ins eigene Gefühl auch zu bekommen, sowohl als Eltern als auch eben mit dem Kind so gut in Kommunikation zu sein, dass man eben auch es schafft, dieses richtige Maß zu finden. Inwieweit fördere ich mein Kind und inwieweit schaffe ich es trotzdem, mit dem Hubschrauber auch mal ein bisschen weiter wegzufliegen. Die Domradio-Beratung rund um Helikoptereltern. Wir wollen zusammenfassen zum Schluss, was man tun kann, damit man eben nicht zu sehr über seinen Kindern kreist und sie nicht zu sehr kontrolliert, aber trotzdem nicht den Kontakt verliert. Ursula Dalmeter-Deubmann, Sie haben das Schlusswort.
Ja, kann ich den Eltern nur raten, landen Sie öfter mit Ihrem Helikopter wieder auf dem Boden. Geben Sie den Kindern Zeit, Raum, Ruhe und Gelassenheit. Vermitteln Sie das eher, seien Sie eher natürliche Autorität. Lassen Sie Kinder selbst ausprobieren und leisten, was sie können. Fördern Sie die Kinder darin eher. Lassen Sie viel freies Spiel und auch Langeweile zu. Langeweile, da gibt es so einen schönen Spruch, ist die Quelle der Kreativität. Erst dann kann ich herausfinden, was mir alles noch einfällt, wenn ich mal Langeweile habe. Spielen Sie auch mal selber wieder mit den Kindern. Diese schönen alten klassischen Spiele sind natürlich schön, aber auch durchaus mal mit den neuen Medien, so ist es ja nicht. Auch die machen den Kindern zusammen Spaß, mal mit Erwachsenen. Und eines, was mir immer wieder am Herzen liegt, ist, bewahren Sie sich den Humor und die Leichtigkeit. Wir neigen heute bei uns in der Gesellschaft so sehr dazu, eine Schwere tragen zu lassen, was die Kindheit anbetrifft, was das Kind alles noch leisten können muss, wie schwer der Alltag ist. Manchmal reden die Kinder schon den Erwachsenen ähnlich nach, wo ich denke, naja, also das können wir ja auch noch mal ein bisschen anders sehen und humorvoll angehen und auch kleinere Schwierigkeiten mal mit ein bisschen Zwinkern im Auge kommentieren und sagen, oh, das schaffen wir auch schon, darüber hinwegzukommen.
Denken Sie, muss ich doch noch mal ein kleines Fass aufmachen, denken Sie, dass Eltern, die zum Beispiel im dritten Schuljahr irgendwann nervös werden, welche Schulempfehlung das Kind denn für die weiterführende Schule bekommt und den Druck entsprechend möglicherweise auch die Kinder spüren lassen oder die das vielleicht auch selber so spüren, inwieweit können die da gelassen bleiben? Machen die sich einfach zu viele Sorgen oder ist es tatsächlich einfach so, dass das System sich so verändert hat, dass die sich berechtigterweise Sorgen machen?
Ich finde, es ist nicht ganz berechtigt, denn wir haben interessanterweise ein Schulsystem, was sehr viele Möglichkeiten eröffnet. Auch wir haben noch einen zweiten Bildungsweg. Ich kenne so viele Kinder, die wirklich erstmal nicht weit vorangekommen sind, aber dann nachher viel später als sogenannte Spätzünder richtig viel erreicht haben, denen immer nachgesagt wurde, sie würden nie Abitur schaffen und sie haben es dann doch gemacht, weil es denen dann interessanterweise nicht mehr als Druck gegeben wurde, sondern weil sie in Ruhe durch die Schule gehen konnten. Und da wäre schon sehr wichtig, dass Eltern einfach gelassener rangehen. Mein Kind schafft egal welche Schule, wenn es da Spaß dran hat und das mit Motivation, vor allen Dingen eigener Motivation angeht, hat es viel mehr davon, egal wie der Abschluss ist.
Wenn aber die eigene Motivation fehlt, können dann Eltern was tun, um die hervorzulocken?
Ja, es gibt natürlich auch sowas wie, ja, das ist eine Pflichtaufgabe. Schule ist bei uns Pflicht, müssen wir leider machen. Da kann man manchmal auch nicht viel schön reden.
Also einfach mal ein bisschen mitleiden.
Ja, das sage ich dann auch durchaus mal Eltern. Ja, können Sie Ihrem Kind auch nicht sagen. Ist vielleicht jetzt gerade nicht toll, dieses halbe Jahr oder noch ein Jahr. Aber wie sind dann die Aussichten? Also da auch Durchhaltevermögen lernen, ist, glaube ich, ganz gut.
Also die Domradio-Beratung war das rund um Helikoptereltern. Viele Tipps haben wir bekommen von Familienberaterin Ursula Dalmeter-Deubmann. Sie arbeitet beim Caritasverband Rhein-Erft in Kerpenhorn. Ich danke ganz herzlich für Ihren Besuch.
Vielen Dank auch.
Und das war die Domradio-Beratung mit Dagmar Peters. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.